Lars Düsterhöft ist in der Fraktion für Soziales, Pflege und Menschen mit Behinderungen zuständig. In dieser Folge erläutert er, wie wichtig die Berliner Kältehilfe für obdachlose Menschen bei eisigen Temperaturen ist und wie jede und jeder von uns helfen kann. Wir sprechen mit Lars darüber, wie inklusiv und barrierefrei unsere Stadt im Jahr 2025 ist und wieso er sich mit seinen zarten 43 Jahren so intensiv mit dem Thema Beerdigung auseinandersetzt. Hier ist Lars Düsterhöft.
Ja, hallo Lars, schön, dass du heute hier bist. Du bist seit 2016 hier Abgeordneter, Parlamentarier. Du bist Sprecher für Soziales, Pflege und Menschen mit Behinderung. Soweit korrekt zu deiner Person. Es ist sehr kalt in diesen Tagen heute und Wochen, die kommen. Wir sind im Winter, der hält auch noch ein bisschen an.
Ja.
Ich weiß, du bist sehr engagiert auch in der Kältehilfe hier in Berlin. Wie hilft die Kältehilfe eigentlich jetzt obdachlosen Menschen? Was gibt es für Angebote und was kann man vielleicht auch als Interessierter noch tun?
Na, also grundsätzlich hilft erstmal die Kältehilfe nur beim Allernötigsten, ne? Also wir haben ja in Berlin mehrere tausend Obdachlose. Keiner weiß genau, wie viele. Sind es 3.000, sind es 10.000? Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Und die Kältehilfe ist halt der Ort, wo die Menschen vorübergehend für eine Nacht unterkommen. So, und da haben wir auch ein Angebot von immerhin roundabout 1.200 Plätzen, also deutlich zu wenig. Aber zahlreiche wird dann geschnitten, ne?
Nee, hier wird nichts geschnitten.
Wunderbar, nichts schneiden. Dann gibt es 1.200 Plätze an mehreren Orten, wo halt die Leute dann für eine Nacht unterkommen können. So, aber das Angebot reicht überhaupt nicht aus und das erleben wir auch tatsächlich in jeder S-Bahn, dass in jeder S-Bahn sich in jedem Waggon
und
in den Bahnhöfen sich obdachlose Menschen befinden, die natürlich aufgrund der Wärme sich dort aufhalten und so versuchen, durch die Nacht und durch den Tag zu kommen. So, und also eine extrem wichtige Sache, die dort Berlin macht. Viele andere Städte haben tatsächlich gar keine Kältehilfe. Aber es reicht nicht aus und deswegen schaue ich mir das auch sehr gerne an, um einfach...
Du bist mitgefahren doch schon.
Ich bin mitgefahren, ich fahre heute Nacht auch nochmal mit.
Im Kältebus.
Genau, und das mache ich eigentlich jedes Jahr, mindestens einmal. Ist halt letztendlich immer ein guter Einblick, was auf der Straße los ist.
Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, kann man jetzt als Fahrgast einfach der U- oder S-Bahn, wenn sie nicht streikt, die U-Bahn, tun, wenn man jemanden auf dem Bahnhof liegen sieht? Also sollte man diese Person ansprechen? Sollte man sie einfach liegen lassen, für sich lassen? Was kann man da tun? Kommt auch sicherlich auf die Situation drauf an. Sieht der jetzt nun irgendwie komatös aus, der Mensch, oder schläft er einfach nur? Aber was würdest du sagen, kann man tun?
Also sag mal so, wenn es im S-Bahnhof oder also unten ist oder in der U-Bahn ist, dann ist ja schon viel gewonnen, weil es dort einfach eine gewisse Wärme gibt. Aber grundsätzlich auf der Straße die Leute immer ansprechen, wenn man den Eindruck hat, dass es ihnen nicht gut geht. So, und einfach schauen, sind sie ansprechbar, und dann einfach die Frage stellen, kann man ihnen helfen? Das heißt ja nicht, dass man persönlich jetzt helfen soll,
ja.
Sondern im Sinne von, kann ich vielleicht den Kältebus anrufen? Kann ich vielleicht dafür einfach Sorge tragen, dass der Kältebus vorbeikommt und sie dann oder diese Person dann in eine Kältehilfeeinrichtung bringt, und so, dass man dann ins Warme kommt? Und diese Ansprache kann man einfach machen, und man muss auch keine Angst haben, die Leute sind ja nicht alle aggressiv, die sind auch nicht alle sturzbetrunken, und was alle vereint ist, dass sie immer sich freuen über ein freundliches Wort, darüber, dass sie gesehen werden. Ich glaube, dieses nicht gesehen werden ist eigentlich das Schlimmste, was wir den Menschen antun können, wenn sie auf der Straße sind, egal in welchem Zustand. Und also dieses Ausgestoßensein aus der Gesellschaft, ne, was wir da mit ihnen jedes Mal mit auf den Weg geben, das ist eigentlich das Schlimmste. So, und deswegen die Person einfach sehen, ansprechen, fragen, ob alles okay ist, und dann ist gut.
Und bei der Kältehilfe oder wenn du mit dem Kältebus fährst, sind es dann auch so deine Erfahrungen, dass die Menschen dann auch sich über die Hilfe freuen? Oder gibt es da auch welche, die sagen, was wollt ihr von mir? Ich bin okay, so wie ich hier bin.
Nein, also sag mal so, der Kältebus fährt ja auch nur vorbei und fragt genau nach. So, und bietet dann Unterstützung an. Wenn die Person sagt, nee, es ist alles schick, ich habe hier meinen Schlafsack, mir ist warm, ich nehme einen Tee und dann ist auch gut, dann ist das total in Ordnung. Also das erste Mal, als ich mitgefahren bin mit dem Kältebus, waren es minus 20 Grad. Es war wahnsinnig kalt. Und da haben wir viele Leute getroffen, die an geschützten Orten waren, so dass es nicht windig war. Und die sagten, hey, alles in Ordnung, lasst mich in Ruhe. Ein Tee reicht mir, schön ist. So, und aber natürlich auch viele Leute, die schon krass unterkühlt waren und die dann mitgefahren sind und in eine Einrichtung kamen.
Und wo fährt der Bus rum? Ist das für ganz Berlin?
Für ganz Berlin.
In ganz Berlin.
Genau. Also einfach anrufen, da gibt es eine zentrale Hotline. Dann hat man, wenn man unterwegs ist, ein nettes iPad, wo dann die Aufträge reinkommen und dann fahren zwei Busse halt die ganze Nacht durch Berlin. Also was heißt die ganze Nacht? Der eine fährt die ganze Nacht, der eine fährt bis 23, 24 Uhr. Da ist so das Hauptaufkommen und sammelt dann die Leute ein. Und ja.
Aber auch vor allem dann an den Hotspots, Bahnhof Zoo und so, wahrscheinlich wird man ja nur nicht überall schauen können. Und so Parks zum Beispiel wie Tiergarten
doch,
oder so,
doch, ist auch
überall,
dabei. Ja?
Überall.
Ja. Also wann immer du jemanden triffst und wenn es am Arsch der Welt von Berlin ist, einfach anrufen und der Kältebus wird früher oder später vorbeischauen und sich darum kümmern.
Okay, eine gute und eben wichtige Sache, vor allem in diesen kalten Tagen. Ich würde gerne noch über einen anderen Aspekt mit dir sprechen, und zwar die Themen Inklusion und Barrierefreiheit. Das tangiert ja deinen Sprecherbereich und du bist da auch sehr engagiert in diesen Bereichen. Vielleicht erstmal, ich meine, jeder, der irgendwie in Berlin unterwegs ist, wird vielleicht sehen, gerade auch mit Bus und Bahn, in den meisten Bahnhöfen ist der Aufzug zum Beispiel entweder defekt oder gar nicht vorhanden. Gut, Rolltreppen sind ja auch nicht so barrierefrei, aber auch oft defekt. Für jemanden, der gut zu Fuß ist, ärgert man sich vielleicht dann mal, die Treppen nehmen zu müssen. Für andere ist das gar nicht möglich. Vielleicht erstmal zu diesem Punkt Barrierefreiheit. Wie barrierefrei ist Berlin? Ist da noch viel Luft nach oben oder sagst du, da sind wir schon auch im Vergleich zu anderen Städten beispielsweise auf einem guten Weg?
Eigentlich sind wir auf einem sehr guten Weg. Also wir haben natürlich noch einige Stationen, was jetzt U-Bahn und S-Bahn angeht, wo es keinen Aufzug gibt. Okay. Da wird nachgerüstet, das dauert aber auch und das ist manchmal auch extrem kompliziert. Ne? Man muss sich einfach vor Augen führen, wie U-Bahnhöfe gebaut wurden, unter der Straße liegend oftmals, auch nicht gerade, sondern schräg und manchmal auch sehr tief. Und das ist wirklich ein Kraftakt und kostet extrem viel Geld, dann auch Fahrstühle nachzurüsten. So, und das passiert alles. Wir haben ein größeres Problem mit den regulären Bushaltestellen und Straßenbahnhaltestellen. An die denkt man gar nicht so, aber am Ende des Tages ist es halt immer eine Stufe, die es zu überwinden gibt, gilt. Und wenn dann nicht das Fahrzeug und der Fahrer, die Fahrerin darauf eingestellt ist, der Person im Rollstuhl zu helfen, dann ist das auch manchmal tatsächlich eine große Herausforderung, einfach nur den Bus zu nehmen oder die Straßenbahn. So, und deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, dass wir solche Angebote wie den Sonderfahrdienst haben in Berlin. Auch etwas, was es nicht in jeder deutschen Stadt gibt. Im Gegenteil, Berlin ist da die einzige Kommune, das einzige Bundesland, was sich diesen Sonderfahrdienst leistet. Auch aus Überzeugung, weil wir einfach wissen, es gibt Menschen, die können mit dem tollsten Fahrstuhl einfach nicht mit der S-Bahn fahren. Mhm. Das ist zu beschwerlich, beziehungsweise ist der Rollstuhl unter Umständen einfach mal zu groß, passt gar nicht rein. Es gibt auch Leute, die im Liegen, also in einem liegenden Rollstuhl unterwegs sind und die wollen genauso mobil sein. Ganz viele brauchen auch eine Treppenhilfe, daran denkt man gar nicht. Die Leute wohnen ja nicht alle im Erdgeschoss ebenerdig und haben keine Schwelle, sondern die brauchen Hilfe, um aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Etage runterzukommen und dann in irgendwie mobil zu sein. Und deswegen, also was bringt dir der Fahrstuhl an der S-Bahn-Station, selbst wenn du direkt an der S-Bahn-Station wohnst, aber in der dritten Etage wohnst, du brauchst den Sonderfahrdienst, der dann tatsächlich dir runterhilft. Also diese Treppenhilfe leistet und dich dann von A nach B fährt. Also extrem wichtiges Angebot, was wir da haben. Und ja, so versuchen wir, inklusive Mobilität zu gewährleisten. Was nicht immer bestens klappt, da gibt es auch immer Probleme, angefangen von dem Fahrstuhl bis hin zu dem Sonderfahrdienst, der dann vielleicht zu spät kommt und du hast aber einen Termin, willst ins Theater gehen oder musst zur Arbeit und stehst dann doof da. Aber grundsätzlich läuft das schon sehr gut in Berlin und es ist ein klasse Angebot, was wir einfach haben. Und viele Kommunen sollten sich eigentlich daran ein Beispiel nehmen und viel stärker auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung eingehen. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
Mhm. Und wie siehst du das dann, du hast gesagt, Mobilität eben auch für Menschen mit Behinderung. Wie siehst du es dann in so verkehrspolitischen Debatten? Also ich habe oft das Gefühl, dann geht es um Auto oder es gibt die Autolobby, dann gibt es aber auch die Fahrradfahrerlobby. Und generell auch beim Fußverkehr, der kommt oft ein bisschen kurz, aber wie sieht es dann aus, wenn wir nochmal diesen speziellen Punkt haben von Menschen mit Behinderung? Da habe ich so zumindest im Gefühl auch oft das Gefühl, das wird dann oft gar nicht mitgedacht. Dann wird gesagt, komm, lass doch das Auto stehen, das ist doch gesund und für die Umwelt und so weiter, fahren wir mit dem Fahrrad. Ja, und was ist mit Leuten, die das nicht können? Da geht es natürlich genauso auch um einfach ältere Menschen zum Beispiel und so. Das muss jetzt nicht eine Behinderung sein, aber ich finde, das kommt oft zu kurz.
Absolut. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass, also das ist ein Querschnittsthema, also sprich alle Ressorts sollten an Menschen mit Behinderungen denken oder mobilitätseingeschränkte ältere Personen und sie tun es in der Regel überhaupt nicht, sondern schieben es gerne in den Sozialbereich und deswegen ist ja auch dieser Bereich bei mir, ne? Als sozialpolitischer Sprecher bist du also fast automatisch auch noch der Sprecher für Menschen mit Behinderung. Und von der Sache her verstehe ich das auch alles. Ich mache auch diesen Job sehr, sehr gerne. Es ist auch mir, liegt mir auch sehr am Herzen. Aber zugleich entlastet es die anderen Ressorts, weil da ist ja immer der Typ, der sich um Menschen mit Behinderung kümmert. Mhm. Und dabei wird vergessen, dass jedes Ressort das einfach mitdenken muss. Und versuchen muss, einfach inklusiv unterwegs zu sein.
Aber es ist jetzt kein Outsourcing, also so nimmst du das nicht wahr, dass du immer derjenige bist, der da immer die Fahne hochhalten muss und die anderen schieben das damit aber auch wirklich raus.
Nein, 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 die anderen sehen das auch schon als ihr Thema, wenn man sie darauf anspricht und trotzdem wird es gerne outgesourced.
Und jetzt genau.
Also ein schönes Beispiel ist der Sonderfahrdienst. Der steht im Bereich Soziales drin. Warum steht der eigentlich im Bereich Soziales drin? Eigentlich gehört er zu Verkehr. Aber es steht nicht im Haushalt drin. Die Senatsverwaltung für Verkehr ist auch nicht zuständig und der Ausschuss ist nicht zuständig. Warum eigentlich nicht? Ist ja Teil von Mobilität.
Aber meinst du, dadurch, weil es extra ist, werden so finanzielle Fragen dann einfacher, weil es dann eben nicht in den Haushalt für den Verkehrssenat zum Beispiel geht? Wäre das schwieriger, wenn es da stehen würde?
Nee, ich glaube letztendlich wäre das genauso ein Problem oder nicht Problem.
Okay, gut. Ein anderes Thema, ich hatte es ja schon gesagt, Barrierefreiheit ist das eine, Inklusion ist das andere große Thema, mit dem du dich beschäftigst. Also auch genau wieder die Frage, Berlin, Inklusionsstadt, auf einem guten Weg oder noch viel Nachholbedarf?
Also Nachholbedarf würde ja heißen, dass es irgendwo einen ganz tollen Vorreiter gibt, würde glatt behaupten, den gibt es überhaupt nicht. Und alle werden ihrer Verpflichtung nicht gerecht, tatsächlich. Und diese Verpflichtung haben wir. Also es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention. Alleine die Frage ist, diese BIN für Deutschland, ja, nein, ist immer wieder ein Streitpunkt. Ich bin der Überzeugung, letztendlich ist sie BIN und es stellt sich auch gar nicht die Frage, alleine aufgrund des gesunden Menschenverstandes muss man im Zweifelsfall immer dazu kommen, dass sie bindend ist und dass man dementsprechend agieren muss, wenn man drauf gestoßen wird. Und und es gibt letztendlich keine Kommune, keine Stadt, kein Land in der Welt, was da wirklich jetzt Vorreiter ist. Ich würde behaupten, Berlin ist da immer gut unterwegs, einfach weil wir als große Stadt natürlich anders agieren können als jetzt irgendeine Kleinstadt oder irgendein Dorf. Aber also wir haben mehr Ressourcen, um uns da auch anzupassen, aber wir haben noch wahnsinnig viel vor uns. Und das größte Problem ist letztendlich das Mindset der Menschen, der Mehrheitsgesellschaft, der Menschen ohne eine Behinderung, einfach Menschen mit einer Behinderung mitzudenken beziehungsweise Verständnis dafür aufzubringen. Und da hapert es, glaube ich, ganz, ganz stark. Und es fängt, also das betrifft jeden letztendlich. Mhm. Das ist genauso eine Debatte wie Rassismus. Am Ende des Tages sind wir, keiner will von uns ein Rassist sein. Mhm. Ja? Und trotzdem haben wir alle Züge in uns und Verhaltensmuster und Denkmuster, die rassistisch angelegt sind. So, und sich dem zu stellen und sich dem zu vergegenwärtigen und das dann bewusst anzugehen, das machen ja die allerwenigsten. Und genauso ist es auch bei Menschen mit Behinderung. Ja, also alle sagen, Mensch, ja, alles schick, ich kümmere mich, aber ich stehe für Inklusion. Im Zweifelsfall, Mensch, jetzt ist mal gut, da finden wir auch eine andere Lösung. Die Person kann auch stehen bleiben. Ja? Mhm. Ich will jetzt hier fahren.
Also oft eher Lippenbekenntnisse.
Genau, Lippenbekenntnisse. Und ich glaube, dass wirklich das Mindset ganz oft nicht inklusiv ist und wir es uns selbst als Gutmenschen, ja, also Leute, die es gut meinen in der Sache, wir sind da auch nicht immer hundertprozentig inklusiv. Und das sich einzugestehen und dann aktiv anzugehen, das würde ich mir wünschen.
Und wie ist es da bei dem Thema in deiner parlamentarischen Arbeit? Also ist es wie beim Punkt Barrierefreiheit und Mobilitätsfreiheit, ist das auch was, was dann eigentlich ressortübergreifend mitgedacht werden müsste, was es aber dann auch nicht wird? Also es ist analog dazu eigentlich.
Genau.
Ja. Ganz genau. Okay. Also auch da dasselbe Problem. Ein anderes Thema, mit dem du dich auch sehr doll und stark beschäftigst, das weiß ich aus verschiedenen Unterhaltungen schon, ist das Thema Leben und Tod. Und vor allem in dem Bereich alternative Beerdigungsform.
Ja.
Und konkret das Thema Reerdigung. Vielleicht kannst du mal sagen, was hat es damit auf sich? Was soll das? Und warum ist dir das so ein Herzensthema?
Eigentlich ist es total simpel. Ne? Also wenn du in Deutschland stirbst, dann gibt es zwei...
Jeder stirbt ja nun mal. Ne?
Klar. Höchstwahrscheinlich, alle außer ich. Es gibt genau zwei Varianten, wie du in Deutschland, wie mit deinem Leichnam umgegangen werden kann. Entweder kommst du in die Kiste und die Kiste kommt in die Erde und dann bist du auf dem Friedhof für 20 Jahre und nach 20 Jahren buddelt man dich aus und dann stellt man fest, okay, entweder ist es alles verwest und weg oder ups, da ist ja immer noch die Leiche drin. Gibt es alles. Also riesiges Problem tatsächlich auf den Friedhöfen. Ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, man steckt dich in die Kiste, am besten möglichst teuer, die Kiste. Ja, und dann kommst du in ein Krematorium und das alles wird verbrannt. Und deine Überreste verschwinden, übrig bleiben deine Knochen. Die Knochen fallen tatsächlich unten raus aus dem Ofen. Und dann kommen die in eine Mühle und das entstehende Knochenmehl wird in eine Urne gepackt. Und dann heißt es so, bitte, da ist die Asche, was gar nicht der Fall ist. Und das wird dann beerdigt und nach ein paar Jahrzehnten ist dann hoffentlich alles verschwunden. Beziehungsweise, wenn du noch so schlau bist und deine Urne in eine Stele, ist ja ganz modern, in eine Stele packen lässt, dann kannst du dir sicher sein, nach 20 Jahren ist die Urne immer noch da, gemeinsam mit deinem Knochenmehl.
Warum das sind die eine Zwischenfrage. Warum darf man die Urnen in Deutschland eigentlich nicht, wie beispielsweise in den USA, auch mit nach Hause nehmen?
Gute Frage. Diese Friedhofspflicht ist ein ganz großes Heiligtum und wird tatsächlich auch nicht wirklich diskutiert. Das aufzubrechen. Das einzige Bundesland, was das so ein bisschen aufgebrochen hat, ist Bremen. Da kannst du die Urne von deiner Oma auch im Garten beerdigen. Okay. Aber du musst es beim Grundbuchamt angeben und das wird in deinem Grundbuch eingetragen. Und wenn du eines Tages dein Haus verkaufen möchtest, dann steht dort drin, dass Oma Erna dort in der Ecke im Garten beerdigt ist. Und das ist dann nicht mehr ein Garten, sondern ein Friedhof. Und dann verkauft es mal. Okay. Also problematisch tatsächlich. So, und wofür ich halt kämpfe, ist diese neue dritte Variante, die ich äußerst charmant finde. Und zwar, dass dein Leichnam nicht in einen Sarg kommt, sondern in einen Kokon zusammen mit einem Substrat bestehend aus Heu, Stroh, Blümchen, Aktivkohle und Wasser angefeuchtet. Also es ist schon eine ganz schöne Masse, wo du dann drauf gebettet bist, was dann auch auf dich raufkommt. Dann wird dieser Kokon verschlossen und nach 40 Tagen bist du dann zur Erde geworden. Hm. So einfach ist es. Also dieser Prozess, der in der Natur normalerweise stattfinden würde, ne? Stell dir vor, wir hätten nicht die Zivilisation. Du stirbst, du fällst tot um und nach einer gewissen Zeit ist dein Körper halt einfach verschwunden, übrig bleiben die Knochen.
Hm.
Und genau das, dieser Prozess, der wird dort halt unter besten Bedingungen gemacht und durchgeführt. Und nach 40 Tagen ist tatsächlich nur noch Erde übrig. Das Einzige, was ab und zu gefunden werden kann, sind Fingernägel und ein paar Haare sind noch übrig, unter Umständen. Und natürlich deine Knochen. Die Knochen kommen dann in genau dieselbe Mühle, als würdest du verbrannt werden. Und das Knochenmehl wird unter diese neue Erde gemischt und dann wird die Erde beerdigt. So, und ich finde das sehr, sehr charmant tatsächlich, weil du sicher gehen kannst, dass du halt nicht als Wachsleiche auf einem Friedhof liegst. Weil man wirklich sagen kann, du wirst zu neuer Erde und aus deiner neuen Erde kann tatsächlich etwas Neues erwachsen.
Mhm.
Und wie bin ich dazu gekommen? Letztendlich ist dieses Unternehmen, es gibt bisher in Deutschland nur ein Unternehmen, was das vorantreibt. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Unternehmen gibt, die es dann auch anbieten können. Die sind an mich herangetreten und das hat mich total überzeugt, diese Art der Bestattung Und es hat mich auch deswegen sehr überzeugt, weil es halt wegkommt von diesem, ich fahr, von diesem alten Bestattertum, von, naja, jetzt hast du Oma Erna ist gestorben, erstmal brauchen wir ja schön Kleidung für Oma Erna, da haben wir was im Angebot. Dann brauchst du natürlich einen schönen Sarg, der muss schön ausgestaffiert sein. Also du bezahlst wahnsinnig viel Geld. Das ist eine richtige Abzocke, die dort stattfindet. Und gleichzeitig wird gar nicht auf deine Bedürfnisse eingegangen, dich beispielsweise von deiner Oma verabschieden zu können, ordentlich. Und so bin ich halt auch ein Stück weit in diese alternative Bestatterszene eingestiegen. Also es gibt viele Bestatter, die sich mittlerweile sehr viele Gedanken darüber machen, wie kann ich den Tod eines Angehörigen für die ja, für die Verbliebenen so gestalten, dass man gut Abschied nehmen kann, dass es einem gut geht danach, dass man auch diesen Prozess gut durchlebt. Und das hat mich beeindruckt, mich tatsächlich immer wieder. Und da gehört diese Art der Bestattung, die Reerdigung, tatsächlich als eine sehr schöne Form des Abschiednehmens dazu.
Und das steht ja im Fokus. Also ich meine, du hast den finanziellen Aspekt genannt, das ist sicherlich
Ja.
ein Aspekt, aber am Ende, es ist ja ein schweres Thema natürlich. Abschied nehmen ist immer ein schweres Thema.
Ja.
Und deshalb geht es ja vor allem, glaube ich, darum, wie kann man das vielleicht anders dann
Genau.
auch gestalten. Und wie ist das, wenn du
Aber
das.
wenn ich kurz intervenieren darf, was ich auch gelernt habe, die Leute sollten sich damit auseinandersetzen, weil das Thema ist gar nicht so schlimm.
Mit Sterben.
Ja, wirklich. Also ich komme ja auch aus der Pflege, ich habe auch viele Leute schon begleitet beim Sterben, aber am Ende des Tages gehört das Sterben nun mal dazu. Und für die betroffenen Menschen ist es auch oftmals eine Erleichterung. Es ist kein schwerer Gang, so wie wir das uns alle vorstellen, wenn wir mitten im Leben stehen. Und ich habe auch Leute kennengelernt aus dieser alternativen Bestatterszene, die zum Beispiel eine Musikliste haben, die auf ihrer Beerdigung gespielt werden
Aber bei der
soll. Und
Trauerfeier oder bei der
ja, bei der
Beerdigung?
Trauerfeier. Und daran arbeiten sie auch ab und zu. Wenn sie ein neues Lieblingslied haben und sagen, Mensch, das soll jetzt gespielt werden, dann machen sie es einfach
Einfach
in
bei
ihre Liste rein.
Spotify,
Ja, genau.
When I Die, Play.
Genau. Also die gehen damit viel lockerer um und naja, freuen kann man natürlich nicht sagen. Ich freue mich auf meine Beerdigung. Aber
Du bist auf jeden Fall dabei.
Ja,
Bin dir sicher.
genau. Aber die ist einfach tatsächlich versuchen, positiv anzugehen und gemeinsam sich mit ihren Angehörigen überlegen, ja, wie könnte das eigentlich ein schöner Moment sein, wo ich weiß, so habe ich es mir immer vorgestellt und andererseits, ich weiß, euch geht es, kann es damit gut gehen, weil ich damit einverstanden bin, was passiert.
Wobei das natürlich nur Fälle sind, wo es sich abzeichnet durch Krankheit, durch
Genau,
Alter, durch
genau.
plötzlichen Tod hat, ist damit natürlich völlig andere Kategorie. Das ist klar.
Natürlich, natürlich. Und trotzdem gehört das einfach zum Leben dazu und wir sollten uns tatsächlich viel stärker damit auseinandersetzen. Also ich weiß zum Beispiel, welche Musik mein Vater haben möchte bei der Beerdigung. I'm still standing. Und deswegen, das finde ich so
Der hat Humor,
unterhaltsam.
der Mann.
Absolut, ne? Also von irgendjemandem muss ich das ja haben, wa? Also ich muss dafür sorgen, dass der Sarg, falls er beerdigt werden möchte, aufrecht ist. So,
Wirklich?
ja, das ist
Okay.
mein Ziel.
Das ist gut. Dann vielleicht zum Abschluss, weil du es gesagt hast, den Punkt Sterben noch ein ernsteres Thema dazu, Sterbehilfe. Ja, auch heiß diskutiert. Wie siehst du das? Also wenn du dich so viel damit befasst, Sterbehilfe legalisieren, ja, nein.
Oh, das ist aber ein wirklich schwieriges Thema. Und
Oh,
Gott sei
oh.
Dank sind wir hier auf Landesebene und können das überhaupt nicht entscheiden. Ist ja etwas, was der Deutsche Bundestag immer wieder berät.
Ja.
Und tatsächlich finde ich das ganz, ganz schwierig, weil, also auf der einen Seite, oh, meine Grundeinstellung ist da, wer nicht mehr leben möchte und wo es nachvollziehbare Gründe gibt und das auch nicht heilbar oder behandelbar ist, diese Person sollte auch die Freiheit haben, das Leben so zu beenden, wie sie es möchte. So, und da muss die Gesellschaft einen Weg finden, das dann auch zu begleiten und zu ermöglichen. Genau.
Aber sind dann Länder wie die Niederlande, sind die dann einfach weiter in der Diskussion oder was ist da dann anders? Also auch dort wurde das ja diskutiert und wird es vielleicht trotzdem, es legal ist ja immer noch diskutiert. Also was ist da dann ein Unterschied?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Niederlande, da kommt auch wieder Reerdigung mit rein, dort ist das nicht, wenn ich mich recht entsinne, auch erlaubt, da glaube ich, ein bisschen liberaler ist. und lebensnah ist. Also ich finde, in Deutschland ist das sehr stark reglementiert. Das fängt ja schon da bei der Frage an, wo werde ich beerdigt, wo kommen meine Überreste hin? Warum ist das so ein großes Problem, eine Urne irgendwo hinzustellen? Oder so wie in den USA, da kannst du ja im Wind verstreut werden, was ja auch ein sehr schöner Gedanke ist. Bei uns geht das nur im Meer und dann an einer bestimmten Stelle im Meer. So, und ich glaube, dass wir tatsächlich als Gesellschaft da uns trauen sollten, offener zu werden für die Bedarfe und für die Wünsche der Menschen. Am Ende des Tages, und das treibt mich auch bei der Legalisierung oder Einführung der Reerdigung sehr an, sollten die Menschen die Freiheit haben, so bestattet zu werden, wie sie es gerne wollen. Genauso auch gegebenenfalls so zu sterben, wie sie es wollen. Ja, ich glaube, das sollte ein Ideal sein. Und diese Diskussion führen wir als deutsche Gesellschaft nicht ausreichend.
Dann schauen wir mal, was die nächste Bundesregierung vielleicht dazu sagt oder auch nicht sagt. Auf jeden Fall viel Erfolg für dich, für den weiteren Weg, für die Themen und dass die Reerdigung vielleicht ja, ein bisschen größeren Platz als bisher bekommt.
Hoffe ich auch,
Ja.
weil ich möchte selbst beerdigt werden. Also mich hat das voll überzeugt und ich möchte aber auch in Berlin bestattet werden. Und das ist ja noch nicht erlaubt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass der Kampf da
Genau.
weitergeht.
Ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte
Hast noch ein paar
Zeit.
Jahre, deshalb werden wir uns hier auch widersprechen. Danke, dass du hier warst und viel Erfolg und wir hören uns auf jeden Fall.
Ich habe zu danken.
Okay.